SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Jonathan Hadim. Schönen guten Morgen. Die Entscheidung ist erst in der 91. Minute gefallen. Das 2:1 hat England gegen die Niederlande auf den allerletzten Drücker geschossen. Damit steht das Team im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Und so haben die Fans in Dortmund das Spiel gesehen.
Ecstatic. Brilliant. Absolutely brilliant.
Das Spiel war echt super. Schöner Schlagabtausch, war überragend.
Ja, mega. An dem Spiel alles gezeigt, was sie sonst nie gezeigt haben. Also die Engländer, die Holländer, tun mir ein bisschen leid.
England war ein bisschen besser als Holland diese Match, aber über die ganze Tournament, die Teams war ein bisschen scheiße.
Heute das beste Spiel von England in der ganzen EM. Und wenn wir weiter so spielen, dann können wir das gegen Spanien schaffen.
First time in Germany and we've never been to Berlin before. So we're driving there tomorrow. Exciting.
Ja, die Niederländer, für die ist das Ausscheiden natürlich schmerzhaft. Doch das Team hat bei der EM gezeigt, Oranje ist wieder da, meint auch Nationaltrainer Ronald Koeman.
Wir hatten ganz viel Unterstützung aus Holland. Alle haben heute Abend mitgefiebert. Entschuldigung für das Ergebnis. Wir haben das Finale nicht erreicht. Aber wir können stolz sein auf das, was wir im Turnier gezeigt haben.
Ja, das englische Team ist mit viel Dusel durch diese EM gekommen. Aber das Spiel gestern gegen die Niederlande hat die Stärken der Mannschaft auch mal wieder gezeigt. Und das sah auch Ollie Watkins so, der Torschütze zum 2:1 Siegtreffer.
Es gibt Kritik, aber am Ende des Tages sind wir im Finale und das zählt. Vergiss den Quatsch von draußen, wir sind im Finale.
Ja, und da trifft England dann am Sonntag auf die bisher ungeschlagenen Spanier. Annalena Baerbock verzichtet auf eine erneute Kanzlerkandidatur für ihre Partei, die Grünen. Das hat sie gestern in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN bekannt gegeben. Angesichts der Krisen in der Welt wolle sie sich voll und ganz auf ihren Job als Außenministerin konzentrieren. Verständnis für diese Entscheidung kommt von ihrem Kollegen und Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Erst einmal will ich sagen, dass Annalena Baerbock dafür gesorgt hat, dass Deutschland in den letzten Jahren ein Stabilitätsfaktor in der Außenpolitik gewesen ist und nach wie vor ist und einen hervorragenden Job als Außenministerin macht, dass sie in Berlin, den USA Statements gibt, zeigt, wie tief sie in der Außenpolitik verankert ist und unterwegs ist. Und alles Weitere werden wir in den Gremien beraten und die richtigen Entscheidungen rechtzeitig verkünden.
Ja, und zu seinen Ambitionen auf den Kandidatenposten hat Habeck aber noch nichts gesagt. Der NATO-Gipfel in Washington hat weitreichende Beschlüsse gefasst. Ziel ist es, die Sicherheit in Europa zu erhöhen. Ronald Lessig.
Die Allianz hat weitere 40 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine bewilligt. Das Geld soll innerhalb des kommenden Jahres fließen, hieß es in Washington. Unterdessen sei damit begonnen worden, F-16-Kampfflugzeuge an die Ukraine auszuliefern. Die 32 NATO-Länder verständigten sich auch darauf, ein Hauptquartier in Wiesbaden einzurichten. Von dort aus sollen Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte koordiniert werden. Außerdem werden die USA nach eigenen Angaben ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Ziel sei es, die militärische Abschreckung der Militärallianz zu verstärken.
Die Diskussion um Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl wieder anzutreten, die reißt nicht ab. Immer mehr fordern ihn auf eine erneute Kandidatur zu verzichten, auch aus seinem eigenen Lager, den Demokraten. Aus dem Repräsentantenhaus gab es dazu schon vermehrt Stimmen. Jetzt kam auch ein erster demokratischer Senator dazu, Peter Welch aus dem Bundesstaat Vermont. Nina Barth berichtet.
Der schreibt in einem Gastbeitrag für die Washington Post: Zum Wohle des Landes fordere ich Präsident Biden auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen. Das ist schon ziemlich starker Tobak und auch ein anderer demokratischer Senator war schon ziemlich kritisch, aber ohne Bidens Rücktritt zu fordern. Michael Bennett, das ist ein Senator aus Colorado, hat in einem Interview mit CNN gesagt, dass er nicht glaubt, dass Biden die Wahl gegen Donald Trump gewinnen kann. Die Kritik an Biden wird also nicht weniger, im Gegenteil, auch ein Nicht-Politiker, aber ein wichtiger Unterstützer der Demokraten hat sich klar positioniert. Hollywood-Star George Clooney hat Joe Biden in einem Gastbeitrag für die New York Times dazu aufgefordert, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Und viele warten jetzt schon gespannt drauf, wie sich Joe Biden heute auf einer Pressekonferenz im Rahmen des NATO-Gipfels schlägt.
Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer ist laut einer SWR-Umfrage den meisten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern nicht bekannt. 55% der Befragten sagten im Rheinland-Pfalz-Trend, dass sie den SPD-Politiker nicht kennen. Oliver Böhm.
18% der Befragten gaben an, sie würden Alexander Schweizer kennen und in ihm einen geeigneten Ministerpräsidenten sehen. Weitere 12% sagten, sie würden ihn kennen, aber für nicht geeignet halten. Sein wahrscheinlicher Herausforderer bei der kommenden Landtagswahl wird Gordon Schnieder von der CDU sein. Ihn kennen 64% der Befragten nicht. 14% sagten, sie kennen Schnieder und hielten ihn für das Amt des Ministerpräsidenten für geeignet. 13% nicht. Während Schweizer als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl als Gesetz gilt, muss Gordon Schnieder noch von seiner Partei offiziell bestimmt werden. Die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.
Alle Ergebnisse des Rheinland-Pfalz-Trends sehen Sie heute Abend auch in Zur Sache Rheinland-Pfalz ab 20.15 Uhr im SWR. Mehrere Unwetter haben in Teilen Deutschlands Schäden verursacht. In Rastatt sind mehrere Bäume auf Autos gefallen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Durch Starkregen seien Straßen im Stadtgebiet überflutet worden, Keller und Unterführungen vollgelaufen. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Starkregen hat auch dazu geführt, dass in Berlin Wasser in die Zentral- und Landesbibliothek gelaufen ist. Mitarbeiter versuchten, das Wasser mit Eimern aus dem Gebäude herauszuschaufeln, wie in einem Beitrag auf Instagram zu sehen ist. Tausende Bücher seien akut gefährdet durch das Wasser und durch die steigende Luftfeuchtigkeit.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es wieder mehr Sonne und insgesamt ist es wieder ein bisschen freundlicher. Nur selten gibt es mal Schauer oder Gewitter. Bei den meisten wechseln sich Sonne und Wolken ab. 21 Grad gibt es in Simmern und in Prüm. Bis zu 29 Grad werden es bei Sonne in Hockenheim, Rust und Baden-Baden.
SWR aktuell. Hintergrund.
Den Haushalt für das kommende Jahr haben die Spitzen der Ampelkoalitionsparteien schon ausgehandelt. Der muss aber noch durchs Kabinett und das wird sicherlich kein Selbstläufer. Währenddessen wollen wir aber nicht nur abwarten, sondern versuchen konstruktiv darüber zu sinnieren, wie wir unser Geld ausgeben wollen. Wo machen Investitionen Sinn und wo nicht? In welchen Bereichen ist Geld nachhaltig angelegt und wo nicht? In unserer Serie fragen wir diese Woche Menschen, die sich mit Geld auskennen und mit Digitalisierung, Mobilität oder auch Generationengerechtigkeit. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Auch um handlungsfähig zu bleiben mit Blick auf kommende Generationen. Darüber habe ich mit der Autorin und Journalistin Ulrike Herrmann gesprochen, deren aktuelles Buch heißt »Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden«. Frau Herrmann, ist Geld bzw. die Frage, wofür das Geld ausgegeben wird, noch die richtige politische Währung, die richtige Kategorie, um unser Zusammenleben zu gestalten?
Also das ist immer wichtig, wofür man Geld ausgibt. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Also die Deutschen tun im Augenblick so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, aber bekanntlich gibt es ja nur eine Erde, ne? Also es läuft eigentlich auf Schrumpfen raus, Wenn wir überleben wollen.
Das heißt, auch die politischen Kategorien, also welche Bereiche, welche Ministerien wie viel Geld bekommen, sind das noch die richtigen Baukästen sozusagen, mit denen wir umgehen sollten, mit denen wir spielen sollten? Oder müsste man eigentlich die Politik auch komplett umbauen?
Ja, also unser Problem ist, wir müssen eigentlich zweigleisig denken. Solange wir das jetzige Wirtschaftssystem haben, den Kapitalismus, solange braucht man Wachstum, damit das System stabil ist, damit es nicht zu Krisen kommt, damit man nicht Millionen von Arbeitslosen hat. Gleichzeitig ist aber klar, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Das heißt, parallel zu dem Betrieb, den wir jetzt haben, muss man sich eigentlich überlegen, wie man aus dem Kapitalismus aussteigen kann, wie man wirklich effektiven Klimaschutz machen kann. Aber das ist natürlich auch etwas, was man global angehen muss, denn das CO2-Molekül kennt ja keine Grenzen. Das heißt, es bringt nichts, wenn nur ein Land schrumpft und die anderen machen weiter wie bisher. Aber es muss klar sein, dass das jetzige System an sein Ende kommt, ganz einfach, weil man eben nicht in einer endlichen Welt unendlich wachsen kann.
Das ist aber ja schon eine ziemlich kühne Vorstellung, würde ich es jetzt mal nennen. Wie könnte das denn tatsächlich konkret bei uns im Land funktionieren oder umgesetzt werden?
Die entscheidende Frage, wenn man klimaneutral leben will, ist ja, wofür wird die Ökoenergie reichen und wofür nicht? Und wenn man das sich so vorstellt oder vom Ende her denkt, dann ist eben klar, dass einzelne Branchen keine Chance haben, ganz einfach, weil sie zu viel Ökoenergie verbrauchen würden. Dazu gehört die Flugindustrie, dazu gehört aber auch das private Auto, dazu gehören Teile der Chemieindustrie. Und dann müsste man sich eben überlegen, was man mit den betroffenen Arbeitnehmern macht. Die brauchen ja alle ein Einkommen, die brauchen Sicherheit, die brauchen Perspektive. Das heißt, das würde auf staatliche Planung rauslaufen.
Das heißt, wir hätten ein System wie in der DDR?
Nee, also mein Vorschlag wäre ein System, wie es die Briten während des Zweiten Weltkriegs hatten. Also da wurde nichts verstaatlicht. Die Manager und Unternehmer konnten machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter wurden dann gerecht verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert. Wenn Deutsche das Wort Rationierung hören, dann denken sie natürlich alle an die Geschichten der Eltern und Großeltern von der Nachkriegszeit, wie man da gehungert hat. Aber so wäre es natürlich nicht. Also selbst wenn wir uns einschränken müssten, wenn wir unsere Wirtschaftsleistung reduzieren müssten, wären wir nicht so arm wie die Briten 1939, sondern mindestens so reich wie die Westdeutschen ab 1978. Das heißt, es wäre ein völlig anderes Leben. Aber man braucht diese staatliche Planung und wahrscheinlich braucht man auch zum Teil Rationierung, damit eben alle gerecht versorgt sind und gut durchkommen.
Die Autorin und Journalistin Ulrike Herrmann war das. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Unsere Serie diese Woche in SWR Aktuell.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag will heute beschließen, ein Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz einzurichten. Ein entsprechendes Landesgesetz wird von allen Fraktionen unterstützt. Aus Mainz, Armin Angele.
Herzstück des Landesamtes für Katastrophenschutz soll das neue Lagezentrum für Bevölkerungsschutz werden. Es wird gerade in Koblenz eingerichtet. Es soll am Ende des Sommers schrittweise an den Start gehen. Später soll es rund um die Uhr und 7 Tage die Woche besetzt sein. Von dort werden Experten die Lage im Land beobachten und im Katastrophenfall Ansprechpartner sein, auch für die Kommunen. Nach der Landtagssitzung will der Untersuchungsausschuss zur Flut am Nachmittag seinen Abschlussbericht beschließen. Über den Bericht soll der Landtag im September debattieren.
In Stuttgart kommen heute 150 neu gegründete Firmen zu einem Start-up-Gipfel zusammen. Ziel des Treffens ist, jungen Start-up-Unternehmen eine Bühne zu geben, um sich zu vernetzen und gegenseitig voneinander zu lernen. Christian Susanka.
Auf dem Startup Summit im Stuttgarter Haus der Wirtschaft treffen sich ab dem Vormittag Unternehmen aus den Bereichen Mobilität und Bauen, aber auch Mode und Ernährung. Ein Beispiel, das Zweirad-Startup Sol Motors aus Böblingen, das ein leichtes Motorrad mit Lithium-Ionen-Antrieb entwickelt hat. Nach Informationen der deutschen Presseagentur war die Zahl der Startup-Gründungen bundesweit zuletzt angestiegen. In Baden-Württemberg gilt der Bereich rund um Heidelberg als besonders dynamisch. Trotzdem warnen Wirtschaftswissenschaftler, dass die Innovationskraft in Baden-Württemberg mittelfristig nachlässt. Tobias Brändle, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim, sagte in einem Gespräch mit dem SWR, es brauche weniger Bürokratie und weniger Hürden bei der Zulassung für Startups. Baden-Württemberg könne von anderen Ländern lernen, was Risikobereitschaft und Finanzierung von neuen Ideen anbelangt.
Die grüne Landtagspräsidentin Muhterem Aras besucht heute und morgen mehrere Gedenkorte des NS-Terrors in der Region. Eine der Stationen ist die Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen in Überlingen am Bodensee. Dirk Polzin.
Aras besucht den Stollen am Nachmittag. Dort mussten im Zweiten Weltkrieg 800 Häftlinge in einem Hügel ein 4 Kilometer langes Stollensystem für die Rüstungsproduktion schaffen. Zuvor aber ist die Landtagspräsidentin in Öningen-Wangen am Untersee, um sich den jüdischen Friedhof und die Gedenkstätte des jüdischen Dichters Jakob Picard anzuschauen. Er war 1940 in die USA geflohen. Morgen dann reist Aras in den Kreis Konstanz, um das jüdische Museum in Geilingen und die Theresienkapelle in Singen zu besuchen. Sie ließ ein französischer Kommandant nach dem Krieg von deutschen Kriegsgefangenen bauen, um diese mit etwas Sinnvollem zu beschäftigen. Landtagspräsidentin Aras reist jedes Jahr zu Gedenkorten des NS-Terrors. Landtagsabgeordnete der Region begleiten sie dabei.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Fußball-Europameisterschaft hat den Fans aus dem Ausland die Augen geöffnet. Viele Klischees über Deutschland stimmen gar nicht. Verlässlichkeit? Nicht bei der Deutschen Bahn. Tageszeitungen in ganz Europa und sogar den USA berichten über chaotische Zustände bei der Bahn vor und nach den EM-Spielen. Ein Klischee über Deutschland erfüllt die Bundesregierung hingegen aber voll und ganz, meint Hauptstadtkorrespondentin Lena Stadler.
Die Deutschen sind gründlich. Wenn man was macht, dann macht man's richtig. Die sich langsam dem Ende zuneigende Fußball-Europameisterschaft hier im Land sollte nicht einfach nur stattfinden. Nein, sie soll zum Vorbild werden für kommende Großevents, was die Nachhaltigkeit betrifft. Dafür gibt's sogar ein extra Programm der Bundesregierung. Da geht's von Klimaschutz im Amateurfußball über Ernährungskompetenz bis hin zum Kulturprogramm vom Fußball berührt um eigentlich einmal alles. Ausgiebig diskutiert wird das Ganze selbstverständlich auch, und zwar ab heute in der Hauptstadt bei einer dreitägigen internationalen Konferenz zum Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Fußball. Prominente Gäste: Innenministerin Nancy Faeser und Entwicklungsministerin Svenja Schulze, deren Ministerien den Gipfel mit ins Leben gerufen haben. Hoffentlich machen die beiden alles richtig und kommen zu Fuß oder mit dem Bus zum Gipfel. Klimaneutrale Mobilität ist nämlich auch so ein Schlagwort im EM-Nachhaltigkeitsprogramm. Die Fans sollen möglichst mit dem Bus oder mit dem Leihfahrrad in die Fanzonen fahren. Und natürlich will man einen reibungslosen Ablauf der EM durch einen leistungsfähigen, nachhaltigen und sicheren Fernverkehr gewährleisten. So steht es zumindest im Programm geschrieben. Das hat die Deutsche Bahn bekanntermaßen nicht hinbekommen. Aber wenigstens gründlich.
Die Meinung von Lena Stadler.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.